Journal.
Ö1 Europa-Journal.
Guten Abend. Zum Europa-Journal begrüßt Sie Miriam Beller heute mit folgenden Themen. Wir sprechen darüber, warum Taliban-Vertreter zu politischen Gesprächen nach Europa eingeladen werden. Die neutrale Schweiz ermöglicht seit Jahrzehnten Gesprächskanäle in Konflikten. Doch der Krieg im Iran hat die Schweizer Diplomatie an ihre Grenzen gebracht. Wir hören, warum Portugal zum Hotspot für US-amerikanische Auswanderer geworden ist. Und in Albanien wächst die Wut über den Ausverkauf des Landes an ausländische Investoren. Zu Beginn der Sendung gehen wir zurück in den Sommer des Jahres 2021. So überraschend wie überstürzt ziehen damals NATO-Truppen aus Afghanistan ab. Die politische Führung des Landes fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen und die radikal-islamistischen Taliban übernehmen innerhalb kürzester Zeit wieder die Macht im Land. Zehntausende Afghaninnen und Afghanen drängen an die Landesgrenzen und zum Flughafen in Kabul. Es sind Szenen der Panik und Verzweiflung, die die Welt über Wochen in Atem halten. Heute, fast 5 Jahre später, sitzen die Taliban in Kabul fest im Sattel. Nach und nach eliminieren sie die letzten verbliebenen politischen Freiheiten der Menschen. Mädchen und Frauen werden immer mehr entrechtet. Gleichzeitig versucht die Taliban-Führung, sich auf internationaler Ebene zu etablieren. 2025 erkennt Russland sie als erstes Land als legitime Regierung an. Auch in europäischen Hauptstädten sind Vertreter der Taliban mittlerweile immer wieder zu Gast. Vergangene Woche war eine Delegation zu Gesprächen mit der EU-Kommission in Brüssel geladen. Denn EU-Mitgliedsländer wie Deutschland oder Österreich suchen ein Gegenüber, um wieder vermehrt Abschiebungen nach Afghanistan durchführen zu können. Was solche Gespräche für die Legitimierung des Taliban-Regimes bedeuten, habe ich mit Emran Feroz besprochen. Der österreichisch-afghanische Journalist lebt und arbeitet in Deutschland und ist Autor mehrerer Bücher. Emran Feroz, nachdem die Taliban 2021 die Macht in Afghanistan übernommen haben, da haben europäische Staaten und auch die EU ja eigentlich eine strikte Politik der Nichtanerkennung der Taliban-Führung verfolgt. Jetzt hat Friedrich Merz erst kürzlich nochmal gesagt, dass man mit solchen Gesprächen mit der Taliban-Führung das Regime, wie er sagt, nicht normalisiere. Glauben Sie, dass diese Gratwanderung möglich ist, zwischen eben das Taliban-Regime nicht zu normalisieren, aber trotzdem Gesprächskanäle für Abschiebungen beispielsweise offen zu halten?
Ja, es wird natürlich seitens europäischer, deutscher, österreichischer Politiker immer wieder gesagt, dass diese Gespräche keine Gleichsetzung mit einer Anerkennung seien. Man muss aber auch ein bisschen verstehen, wie das von den Taliban wahrgenommen wird. Für die ist das ein absoluter diplomatischer Erfolg. Und die spüren, dass da immer mehr geschieht, also auch schon vor 1-2 Jahren. Und genau in diese Richtung bewegt sich das. Also es passiert voll und ganz zu deren Interesse. Man muss natürlich einerseits auch sagen, es ist absolut nachvollziehbar, dass irgendeine Art von Gesprächskanal da sein muss. Ich meine, es geht vor allem auch viel um humanitäre Hilfe aus Sicht der Afghanen und Afghaninnen. Der Punkt hier bei Afghanistan und den Taliban, der allerdings so problematisch ist meines Erachtens nach, ist, dass es konkret in erster Linie um Abschiebungen geht. Also das wird auch immer wieder betont und diese Gespräche, die auch immer stattgefunden haben, die meisten oder viele davon behandeln das Thema Abschiebungen. Und es ist dann bedauerlich, dass auch so Gesprächskanäle wie zum Beispiel jener, der über Katar in den letzten Jahren erstellt wurde, der war eigentlich dafür gedacht, dass man das Land befriedet, diplomatisch, dass alle afghanischen Fraktionen zusammenkommen und irgendwie miteinander ins Gespräch kommen und eine gemeinsame Lösung finden. Und an sich war das damals schon aus konstruktiver Sicht etwas Positives, weil man gesehen hat, okay, der Krieg bringt so nichts und deshalb haben das auch viele begrüßt. Aber umso bedauerlicher ist es nun, dass diese ganzen geschaffenen Gesprächskanäle, die eigentlich für komplett andere Zwecke zum Teil gedacht waren, nun eigentlich nur diese Hauptthematik behandeln aus Sicht des Westens und das sind die Abschiebungen.
Abschieben wollen die Regierungen in Deutschland, aber auch in Österreich nach eigenen Angaben, vor allem Straftäter. Gibt es Erfahrungswerte, was mit diesen Menschen in Afghanistan passiert? Kommen die dann nach ihrer Ankunft in Kabul dort in afghanische Gefängnisse?
Ja, also bei den letzten Abschiebeflügen, zum Beispiel aus Deutschland, war es so, dass am Kabuler Flughafen ein eigenes kleines Gefängnis oder ein Verhörzentrum errichtet wurde, wo man diese Menschen versammelt hat und die nacheinander befragt hat. Also die Taliban haben das quasi auch propagandistisch inszeniert, haben gesagt, das ist hier eh ganz nett und fein, hier bekommt jeder Tee, Wasser und was zum Essen. Und nach einem Gespräch, also das Verhör, nachdem das Ganze dann geklärt ist, können die eh weiter, vor allem wenn sie schon ihre Strafe, ihre Haftzeit irgendwie abgesessen sind in den jeweiligen Ländern. Das stimmt, aber es kam dort auch zu Misshandlungen. Und was hinzukam, weil einfach auch die Gefängnisse in Afghanistan ziemlich voll sind und man sich nicht wirklich viel um diese Leute noch kümmern möchte, man nimmt die Familie so ein bisschen in Sippenhaft und Kollektivschuld. Das heißt, jene Menschen, die Verwandte vor Ort haben, die werden dann halt quasi von ihren Familien mit so einer Art Garantie, Samonat nennt man das halt im Afghanischen, freigekauft. Aber die garantieren dann, dass das quasi nichts mehr passiert. Aber dadurch gerät dann auch die ganze Familie unter das Radar der Taliban. Und hinzu kommt natürlich, dass viele Menschen überhaupt keine Familien haben. Die Abgeschobenen ziehen einfach weiter nach Pakistan oder in den Iran und versuchen irgendwie dann wieder nach Europa zu kommen. Also das ist immer dieser endlose Loop, den man dann auch, wenn man in Griechenland und so weiter ist und sich da mit den Leuten unterhält, die in der Fluchthilfe tätig sind, die werden das bestätigen, dass halt diese Art und Weise des Vorgehens nicht viel dazu beiträgt, gewisse Krisen irgendwie zu bewältigen.
Es ist jetzt fast 5 Jahre her, dass die Taliban die Macht wieder übernommen haben. Sie waren selbst nach der Machtübernahme noch einmal dort. Sie sind natürlich in Austausch mit Menschen im Land. Wie hat sich das Land verändert in dieser Zeit und wie steht es um Afghanistan derzeit?
Ich war bis zur Machtübernahme jedes Jahr dort, teils sogar mehrmals und nach der Machtübernahme 2-mal längere Aufenthalte. Und für mich war dann die Veränderung schon sehr sichtbar, vor allem was das gesellschaftliche Bild angeht. Was mir natürlich sofort auffiel, war, dass die Anzahl von Mädchen und Frauen auf den Straßen sich drastisch verringert hatte. Es ist nicht so, dass alle weg sind, aber das wäre noch schlimmer. Aber man sieht, dass hier diese sogenannte Geschlechterapartheid, wie es viele Kritiker bezeichnen, schon sehr stark vorherrscht. Man sieht das an Bildungsinstitutionen, man sieht das auch natürlich an Arbeitsplätzen. Und es gibt weiterhin dieses Oberstufenschulverbot für Mädchen und Frauen. Es gibt ein Universitätsverbot seit Ende 2022. Ja, es stimmt, dass regional in manchen Provinzen, dass das Ganze nicht so eingehalten wird. Es gibt viele private Bildungsstätten. Das stimmt alles, aber es ist halt trotzdem die Restriktion, die Repression, die da ist. Und die ist schon, ja, die ist massiv.
Ich spreche mit dem Journalisten und Autor Imran Feroz. Herr Feroz, um zurück nach Europa zu kommen, es gibt ja auch viele Afghaninnen und Afghanen, die bis 2021 im Kampf gegen die Taliban für NATO-Truppen gearbeitet haben, auch für Deutschland beispielsweise. Gibt es da irgendwelche Mechanismen, um diese Menschen jetzt zu schützen, die sich ja teilweise auch in Europa befinden, wenn man schon diplomatische Beziehungen und Gesprächskanäle mit den Taliban wieder aufbaut?
Mir sind keine derartigen Mechanismen bekannt. Ich kenne mehrere Leute, junge Burschen, die zum Teil mit der Bundeswehr zusammengekämpft haben im Norden des Landes als Teil der afghanischen Armee. Diese Leute wurden weder evakuiert von Deutschland, die sind hierher gekommen als Geflüchtete mit ihrem eigenen Geld, was sie irgendwie zusammengekratzt haben, also illegal. Und seitdem sind sie hier in ihrem Asylverfahren. Also ganz klar, hier gibt es gar keine Mechanismen. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele der Behörden hier, inklusive der deutschen Regierung, die interessieren sich gar nicht wirklich für diese Menschen. Also ich habe wirklich sehr konkrete Fälle zum Beispiel von Leuten, denen gesagt wurde damals während der Taliban-Rückkehr im August 21, komm zu diesen Koordinaten und wir nehmen dich mit. Und dann sind die dort aufgetaucht und nichts ist passiert. Und dann sind die halt irgendwie selber aus dem Land geflüchtet, aber ich sehe keine Mechanismen, um auf die Frage zurückzukommen und ich frage mich auch, wie das Ganze überhaupt gehandhabt werden soll. Ich habe eher den Eindruck, dass die deutschen Behörden, also auch deutsche Regierung und so weiter, dass die eher sagen, ja, die Taliban sind halt eine Realität und wir müssen uns mit der auseinandersetzen, aber man macht das auch sehr spezifisch, um dieses eigene Interesse zu bedienen, sprich die Abschiebungen, und das hat natürlich auch mit der politischen Lage in Deutschland zu tun, ganz Europa, mit dem Aufstieg der Rechten und auch wie die Rhetorik hier immer flüchtlings- und migrationsfeindlicher wird.
Ein Gespräch mit dem Journalisten und Autor Imran Feroz. Wir bleiben beim Thema der internationalen Diplomatie und gehen in die Schweiz. Die ist ja als diplomatischer Player weltweit bekannt. Sie vertritt auf Anfrage die Interessen zwischen Staaten, die ihre diplomatischen Beziehungen unterbrochen oder abgebrochen haben. Eines der wichtigsten dieser sogenannten Schutzmachtmandate ist jenes für die USA im Iran. Nach dem Ausbruch des Krieges war die Schweizer Botschaft in Teheran aus Sicherheitsgründen aber wochenlang geschlossen. Und das Schutzmachtmandat der Schweiz steht immer mehr zur Diskussion. Bettina Prendergast berichtet aus Bern.
Die Schweizer Politik ist generell stolz auf ihre diplomatischen Dienste. Aber das Schutzmachtmandat für die USA im Iran spaltet hier im Parlament in Bern die Meinungen. Nationalrat Franz Grüter von der Schweizer Volkspartei ist froh, dass die Botschaft in Teheran wieder offen ist. Seiner Meinung nach war es ein Fehler, sie im März zu schließen. Für Grüter ist das Schutzmachtmandat nach wie vor wichtig.
Es wird geschätzt, sowohl von der iranischen Seite, vor allem auch von den USA. Marco Rubio hat es zweimal namentlich erwähnt, weil es gibt ja keine diplomatischen Beziehungen mehr zwischen dem Iran und den USA seit 1979, seit der Besetzung der Botschaft in Teheran sind die diplomatischen Beziehungen abgebrochen und eigentlich ist gerade jetzt diese Briefträgerfunktion, die die Schweiz ausübt, eigentlich wichtiger denn je.
Ist denn in der Zwischenzeit überhaupt was passiert, als der Botschafter eben in Bern war und nicht in Teheran?
Es wurde also wirklich viel zerstört aus meiner Sicht, diese Schließung der Botschaft. Man hat alle Dokumente vernichtet. Es war für mich unerklärlich. Man hat ja die lokalen Leute zurückgelassen. Iran hat auch reklamiert, interveniert. Auch hier innenpolitisch hat es Widerstand gegeben. Umso mehr, glaube ich, hat jetzt das Außendepartement erkannt, dass man wieder dort sein muss. Man hat nach wie vor Kontakte, Gespräche, vor allem zum Außenministerium in Iran, das nach wie vor funktioniert. Also ich glaube, es ist wirklich eine wichtige, wichtige Funktion.
Ständerätin Franziska Roth sieht das völlig anders. Sie sagt, die Schweiz verwendet das Schutzmachtmandat im Iran als Feigenblatt.
Es ist ein Mythos, dass man damit wirklich echte Friedensstiftung oder echte Mediation zwischen zerstrittenen Ländern herstellen kann. Die Schweiz hat 8 Schutzmachtmandate und braucht sie mehrheitlich, um leise zu treten. Damit fühlt das Mullah-Regime sich dann bestätigt, dass es eigentlich weiter so arbeiten kann, so destruktiv, so katastrophal für die Bevölkerung.
Aber die Schweiz hat sich international doch einen Namen gemacht als Vermittler. Warum wollen Sie das beenden?
Die guten Dienste, die kann man auch ohne das Schutzmachtmandat anbieten. Wir haben gesehen, dass insbesondere jetzt in der letzten Zeit, die Schweiz hat das Schutzmachtmandat der USA im Iran und man hat gesehen, wer hat dann verhandelt, wer hat eigentlich angeboten, das war der Oman, es war nicht die Schweiz.
Auch der Nationalratsabgeordnete Gerhard Pfister von der Mittepartei bezweifelt, dass die Schweiz tatsächlich etwas bewirken kann.
Auf der einen Seite haben wir es mit dem Iran, mit einem der schlimmsten Regime der Welt zu tun. Und auf der anderen Seite scheint die derzeitige amerikanische Führung kein Interesse zu haben an Vermittlungstätigkeiten der Schweiz. Mit der Zeit muss man sich fragen, ob diese sogenannten guten Dienste für die USA im Iran nicht schlechte Dienste am iranischen Volk sind.
Jetzt ist ja auch der Botschafter mittlerweile wieder in Teheran und da laufen Gespräche im Hintergrund. Das ist ja nicht etwas, das auf offener Bühne passiert. Warum haben Sie so wenig Vertrauen in die Diplomatie der Schweiz?
Ich habe durchaus Vertrauen in die Kompetenz der Diplomaten. Das ist nicht das Thema. Aber in Iran entscheiden andere. Und es ist die Frage, ob auch diese aus meiner Sicht problematische US-Regierung, ob die Schweiz sich für diese im Iran einsetzen soll. Weil Trump und sein Gebaren, deine Art, wie er diesen Krieg begonnen hat, ist nicht gerade imagefördernd für die Schweiz.
Gleich neben dem Bundeshaus ist das EDA, das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten. In Österreich wäre das Außenministerium. Monika Schmutz-Kirgötz leitet die Abteilung Mittlerer Osten und Nordafrika. Für sie ist es kein Thema, das Schutzmachtmandat im Iran niederzulegen. Die Botschaft in Teheran ist wieder offen, sagt sie, und sie relativiert die Schließung auch.
Sie war gar nicht so lange zu. Sie war eigentlich 5 Wochen temporär geschlossen. Und es war damals eine Entscheidung, einfach weil wir dachten, das war noch mitten im Krieg. Und die Sicherheitssituation wurde wirklich dahingehend eingeschätzt, dass wir schließen mussten, um unsere Personen auch zu schützen, unsere Kolleginnen und Kollegen. Aber eigentlich in Teheran ist die Situation jetzt wieder sicher.
Schmutz-Kirgötz sagt, sie glaubt immer an Verhandlungslösungen.
Sie wissen, vor dem Krieg hat ja die letzte Runde der Verhandlungen auch in Genf stattgefunden.
Es gibt jetzt natürlich auch kritische Stimmen, die sagen,
Das Schutzmachtmandat ist nur ein Feigenblatt, nämlich dafür, dass man gegen dem Mullah-Regime leiser tritt. Was sagen Sie dazu?
Sie reden von Mullah-Regime, es ist immer noch die iranische Regierung, es sind unsere iranischen Gesprächspartner, die sind noch dort und wir sind eben die, die diesen Kommunikationskanal aufrechterhalten und offen halten. Übrigens auch dann, auch in dieser Zeit, in der die Botschaft nicht vor Ort war. Also dieser Kommunikationskanal ist unabhängig eigentlich von unserer Präsenz vor Ort.
Sie kann natürlich nicht sagen, auf welche Art und Weise im Moment Gespräche stattfinden und wie die beiden verfeindeten Nationen den Kommunikationskanal der Schweizer nutzen. Nur so viel.
Seit 1980 haben wir dieses Schutzmachtmandat. Wir sind sehr leise. Ich glaube, die Schweiz kann stolz darauf sein, eine sehr leise Diplomatie zu haben. Und derzeit ist sehr viel sehr laut. Und wir werden leise bleiben.
Der Vorwurf bleibt aber, dass die Schweiz gegenüber der Regierung in Teheran wegen des Schutzmachtmandates eine gewisse Beißhemmung hat. Die Neue Zürcher Zeitung berichtet, dass derzeit rund 13,5 Millionen Franken an iranischem Vermögen in der Schweiz gesperrt sind. Experten halten das für einen erstaunlich niedrigen Betrag. Zum Vergleich, die Schweiz hat mehr als 7 Milliarden an russischem Vermögen eingefroren.
Bettina Prendergast mit einem Bericht aus der Schweiz. Morgen, am 4. Juli, feiern die USA ihr 250-jähriges Bestehen. Doch immer mehr Menschen kehren dem Versprechen des amerikanischen Traums den Rücken und verlassen die USA. Das ist auch in Portugal zu spüren, wo sich besonders viele US-Amerikaner niedergelassen haben. Die berühmte gelbe Straßenbahn mit der Nummer 28 schlängelt sich durch die historische Altstadt Lissabons. In der portugiesischen Hauptstadt leben besonders viele der US-Auswanderer. Josef Manola hat mit einigen von ihnen gesprochen und herausgefunden, dass auch die zweite Amtszeit von Donald Trump bei der Entscheidung für ein neues Leben auf der Iberischen Halbinsel eine Rolle spielt.
Auswanderung ist nicht immer die Folge einer akuten Bedrohung. Oft steht dahinter der Wunsch, das eigene Leben neu auszurichten. So war es zum Beispiel bei der 40-jährigen US-Amerikanerin Jamila. Sie erklärt, warum sie sich für Portugal entschieden hat.
Ich bin gegangen, weil sich die Lage in den USA mit der ersten Amtszeit von Donald Trump begonnen hat zu verändern. Aber ich habe die USA nicht im Fluchtmodus verlassen, so wie das meiner Meinung nach heute viele tun.
Seit 8 Jahren lebt Jamila nun in Lissabon als Expat, wie sich die Berufstätigen im Ausland selbst bezeichnen. Jamila ist Teil einer wachsenden Gemeinschaft digitaler Nomaden aus den USA, die sich in Portugals Hauptstadt niedergelassen haben.
Früher war ich hier eine der wenigen Amerikanerinnen und man hörte kaum amerikanisches Englisch. Heute werde ich in Lokalen oft direkt auf Englisch angesprochen, selbst wenn ich auf Portugiesisch bestelle. Man hat sich ganz auf englischsprachige Expats eingestellt. Das ist nur ein kleines Beispiel für die Veränderungen.
Der Zuzug kaufkräftiger Einwanderer bleibt nicht ohne Folgen. Er erhöht den Druck auf einen ohnehin labilen Wohnungsmarkt, der durch Kurzzeitvermietungen für viele Einheimische kaum bezahlbar ist. Das führt zu Spannungen. Die lokale Bevölkerung empfindet das selbstbewusste, mitunter auch laute Auftreten der US-Neuankömmlinge als provokant. Das Zusammenleben verläuft nicht immer reibungslos.
Es gibt diese Feindseligkeiten, weil diese Welle sehr reicher Amerikaner angekommen ist, die vor allem die Wohnungspreise nach oben treibt. Deshalb mussten wir zusehen, wie auch unsere Mieten enorm gestiegen sind. Ich habe Freunde, die aus dem Zentrum wegziehen mussten. Ich selbst musste bei meiner letzten Wohnung, um sie halten zu können, ein höheres Angebot eines anderen Amerikaners überbieten. Das wäre früher nicht passiert.
Dan Fan ist 45, kommt aus Minneapolis und lebt seit 10 Jahren in Portugal. Portugal hat er im Urlaub schätzen gelernt. Jetzt ist er Coach für Führungskräfte in Lissabon.
Ich habe auch gesehen, wie sich meine Nachbarschaft verändert hat. Und ich denke, das Traurigste daran ist für mich, dass die Portugiesen aus vielen historischen und zentralen Vierteln verdrängt werden. Und das hat alles verändert. Von den Märkten und traditionellen Geschäften hin zu den Restaurantketten, die einem internationalen Standard folgen.
Von den steigenden Mietpreisen sind alle Bewohner Lissabons betroffen, besonders die jungen Einheimischen. Nach dem Studium haben viele einen Job gefunden, können sich aber dennoch keine eigene Wohnung leisten. Deshalb gehen sie auf die Straße. Ihr Demonstrationszug führt vorbei an frisch sanierten Häusern und an Werbeplakaten für Luxus-Apartments. Eine 26-jährige Demonstrantin hält ihre Enttäuschung nicht zurück. Damit Expats aus den USA ihren Lebensstandard verbessern, sagt sie ironisch, wird sie auswandern müssen.
Ich bin 26 und habe das Gefühl, dass ich mein Elternhaus nie verlassen werde. Ich arbeite, aber mein Gehalt ist zu niedrig. Ja, ich habe darüber nachgedacht, auszuwandern. Heute denke ich aber, dass ich bleiben werde. Ich möchte nicht, dass man mich dazu zwingt, meine Heimat gegen meinen Willen zu verlassen.
Jamila ist Tochter jamaikanischer Eltern und wuchs in New York auf. Jetzt berät sie in Lissabon Unternehmen und Privatpersonen bei ihren Investitionen. Dass die Anwesenheit der zahlungskräftigen Ausländer Lissabon verändert hat, ist ihr bewusst.
Selbst für mich als Expat mit einem guten Job, im Vergleich zu vielen Einheimischen, die nur ein Viertel von meinem Gehalt verdienen, ist die Stadt einfach sehr teuer geworden.
Der Business-Coach Dan Fan hat den rasanten Wandel Lissabons im letzten Jahrzehnt miterlebt. In diesem Zeitraum wurde auch die rechtspopulistische Partei Chega bekannt. Inzwischen hat sie die Sozialisten überholt und ist die zweitstärkste Fraktion im portugiesischen Parlament hinter den Konservativen. Was Migrationsdruck, die Angst um den Arbeitsplatz und die Teuerung mit der Bevölkerung gemacht haben, beschreibt der US-Bürger folgendermaßen.
Mit der steigenden Einwanderung nach Portugal wächst die Stimmung in der Bevölkerung gegen Zuwanderung. Spricht man mit jemandem, der weiß oder englischsprachig ist, bezeichnet sich diese Person hier niemals als Immigrant, sondern sagt, ich bin ein Expat. Nur Menschen mit brauner oder schwarzer Hautfarbe gelten als Migrant.
Die wachsende Beliebtheit Europas bei den US-Expats hat eine bemerkenswerte Dynamik entfaltet. Die innenpolitischen Spannungen während Trumps zweiter Amtszeit bewegen vor allem liberale Berufstätige dazu, den USA den Rücken zu kehren. In Lissabon verschärft ihr Zuzug soziale Spannungen und die Krise auf dem Wohnungsmarkt. Für die wohlhabenden Neuankömmlinge bleibt die Stadt aber ein Versprechen, das sich täglich erfüllt. Mit Sicherheit auf den Straßen, einem milden Klima und einer hohen Lebensqualität, wie Jamila aus New York versichert.
Portugal gibt mir manchmal das Gefühl, auf Urlaub zu sein, obwohl ich hier lebe und arbeite. Ich liebe mein Leben hier sehr.
Morgen feiern die Vereinigten Staaten den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung. Doch nicht alle Amerikanerinnen und Amerikaner sehen heuer einen Grund zum Feiern. Im Inland sorgen die verschärfte Abschiebepolitik, Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und Eingriffe in bestehende Schutzrechte für Angst und Rechtsunsicherheit. Das politische Klima veranlasst manche Menschen in den USA, über ein Leben jenseits des Atlantiks nachzudenken. Eine von ihnen ist Jamila, die in Portugal den Neuanfang gewagt hat.
Viele von uns haben das Gefühl, dass unser Land gespaltener ist als je zuvor. Deshalb stimmt mich dieser Tag eher nachdenklich als feierlich.
Unser Korrespondent Josef Manola hat berichtet. Damit blicken wir nach Albanien, wo es erst am gestrigen Donnerstag zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen ist. Seit Wochen protestieren tausende Menschen gegen ein Tourismusprojekt, das mitten in einem der größten Naturschutzgebiete Europas entstehen soll. Das Symbol der Protestbewegung ist der rosa Flamingo geworden, der in der betroffenen Region heimisch ist. Während die Regierung ausländische Investoren anlocken und den Tourismus weiter ankurbeln will, fürchten Umweltschützer um die Biodiversität des Landes. Teresa Kulovic war in Albanien unterwegs.
Der Karavasta-Nationalpark, ca. 90 Kilometer südlich der albanischen Hauptstadt Tirana an der Küste. Auf 22 Hektar streckt sich der Park. Mittendrin eine der größten naturbelassenen Lagunen Europas. Ein schmaler Landstreifen trennt die nicht einmal 1,5 Meter tiefe Lagune vom Meer, geziert von kleinen Inseln. Zwischen Sumpfgebieten und Wäldern mit bis zu 400 Jahre alten Bäumen tummelt sich eine Vielzahl an Lebewesen. Für viele ist es der einzige Rückzugsort. Darunter Goldschakale, Wölfe und auch bedrohte Rotfüchse. Zusätzlich dazu sind über 200 verschiedene Vogelarten hier beheimatet. Einige kommen auch nur vorübergehend, auf der Durchreise von Europa nach Afrika. Hauptattraktion ist allerdings der Grauskopfpelikan. Es sind Orte wie diese, mit denen Albanien seit Jahren um Touristinnen und Touristen wirbt. Und das ziemlich erfolgreich. Letztes Jahr waren über 12 Millionen Besucherinnen und Besucher im Land. Das sind viermal so viel wie noch vor 10 Jahren. Der Tourismus ist mittlerweile die wichtigste Lebensader für die albanische Wirtschaft. Das erklärt Ökonom Branimir Jovanovic.
Der Wachstumsmotor der albanischen Wirtschaft waren ausländische Investitionen, vor allem in der Baubranche für den Tourismus.
In den letzten Jahren ist das aber außer Kontrolle geraten, wie Umweltökonom und Förster Abdulatiku berichtet.
Die Regierung hat nun jahrelang Tourismus in Albanien gefördert und beworben, aber ohne über die Konsequenzen und die Auswirkungen auf die Umwelt nachzudenken. Die Regierung freut sich, dass wir 12 oder 13 Millionen Besucher haben, aber über das Abwassermanagement und auch den Müll hat sich niemand Gedanken gemacht. Zuerst müsste man ausrechnen, wie viele Besucher die Gebiete aushalten, bevor man sie einlädt zu kommen.
2024 wurde dann unter Premierminister Edi Rama auch ein Gesetz verabschiedet, das es 4- und 5-Sterne-Hotels ermöglicht, in Naturschutzgebieten ansässig zu werden. Naturschützer warnen seit Jahren vor den Auswirkungen. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat nun ein geplantes Luxusresort im Flussdelta Viosa Narta, eine Stunde südlich vom Karavasta-Nationalpark, ebenfalls geschütztes Gebiet. Es ist unter anderem die Heimat von Robben, Meeresschildkröten und Flamingos. Ein Naturschatz, den auch die Trump-Familie entdeckt hat. Genauer gesagt die Tochter des US-Präsidenten Ivanka Trump und ihr Mann, Investor Jared Kushner. Albanien steht nicht zum Verkauf, ist seit mittlerweile fast einem Monat jeden Abend in der albanischen Hauptstadt Tirana von tausenden Demonstrantinnen und Demonstranten, jung bis alt, zu hören.
Ich bin gegen das Projekt, weil Narta ein Schutzgebiet mit seltenen Arten wie Flamingos ist. Es ist eines der wenigen Gebiete in Albanien mit diesem Grad an Biodiversität und diesem Ökosystem. Am Ende geht es darum, dass Ressourcen ausgebeutet werden, die dem albanischen Volk gehören.
Wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Infrastruktur, wir wollen neue Straßen, neue Krankenhäuser. Wir wollen kein neues Projekt.
10.000 Zimmer und die dazugehörige Infrastruktur sollen im Viosa-Delta und auch auf der gegenüberliegenden Insel Sasan entstehen. Sasan ist ein stillgelegter Militärstützpunkt. Soldaten haben mit ihren Familien dort gelebt. Heute erinnern noch übrig gebliebene Bunker an diese Zeit. Großteils ist die knapp 6 Quadratkilometer große Insel verwildert. Auch sie ist geschütztes Gebiet.
Es ist eine unglaublich schöne kleine Insel inmitten des Mittelmeers. Wir waren auf dem Boot von einem Freund und haben zum Schwimmen angelegt. So haben wir die Insel gefunden. Wir waren sofort fasziniert und sind es bis heute.
Schwärmt Ivanka Trump in einem Podcast. Geh nach Hause, rufen die Demonstrierenden. Premierminister Rama hält an dem Vorhaben fest, sagt bei einem Gespräch mit dem ORF und anderen Medien, das Projekt werde im Einklang mit der Natur stehen.
Das Delta des Viosa-Flusses ist geschützt. Es ist unantastbar. Wir bauen dort nicht und es wird dort auch nicht gebaut werden.
Naturschützer wie Alexander Dreitsche berichten von ganz anderen Szenen, die sich in dem Naturschutzgebiet abspielen.
Wir sind Ende April darüber informiert worden, dass Bulldozer und Maschinen ins Schutzgebiet gebracht worden sind. Vor Ort haben wir dann gesehen, dass die Arbeiten gestartet haben. Straßen wurden gebaut, Dünen geebnet, Kies verstreut. Sie haben sogar begonnen, eine Brücke über den Hauptkanal zu bauen, der die Lagune von Narta mit dem Meer verbindet. Dabei haben sie den Wasserfluss zwischen dem Meer und der Lagune für mehrere Tage blockiert. Was wir sehen, ist, dass mindestens 2 Dünen eingeebnet wurden. Das sind wichtige Lebensräume.
Die Umwelt- und Naturschutzexperten warnen außerdem davor, dass der Premierminister nach einem mittlerweile bekannten Muster vorgeht. Auch die Europäische Union, der Albanien bis 2030 beitreten möchte, beobachtet das Projekt ganz genau. Zwischenzeitlich wurden die Arbeiten gestoppt und das Projekt in eine Umweltverträglichkeitsprüfung geschickt. Naturschützer und die Zivilgesellschaft hoffen darauf, dass die EU dem Projekt letztendlich komplett den Riegel vorschiebt. Ja, Bis dahin wollen die Menschen weiterhin auf die Straße gehen.
Eine Reportage aus Albanien von Teresa Kulovic. Das war das Europa-Journal für heute. Miriam Beller bedankt sich fürs Zuhören. Haben Sie noch einen angenehmen Abend.